Psychologie fürs Klassenzimmer. Forschung zu Schule und Unterricht, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte. Ein Podcast mit Benedikt Wisniewski.
So, jetzt geht's wieder los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psychologie fürs Klassenzimmer. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und diese Folge möchte ich gleich mit einem bekannten Zitat beginnen. Die Dinge sollen nicht aus Büchern, sondern aus dem Himmel, von der Erde, von Eichen und Buchen gelernt werden. Das heißt, man soll die Dinge selbst kennenlernen, nicht bloß fremde Beobachtungen und Zeugnisse darüber. Zitat Ende. In seiner Didactica Magna formulierte Johann Amos Comenius Mitte des 17. Jahrhunderts einen Grundgedanken, aus dem später das didaktische Prinzip der Anschaulichkeit entwickelt wurde. Anschaulichkeit hilft beim Lernen. Es gibt jedoch eine Erfahrung, die nicht so recht dazu passt. Viele Menschen erinnern sich an Unterrichtsstunden vor allem wegen einzelner Episoden, einer Anekdote, eines kuriosen Fakts oder einer besonders eindrucksvollen Szene. Diesem Versuch im Physikunterricht, bei dem eine Klassenkameradin eine Metallkugel berührte und ihr daraufhin die Haare zu Berge standen. Was mit diesem Versuch veranschaulicht wurde, wissen viele wahrscheinlich nicht mehr. Ist es möglich, dass Dinge nicht nur trotz großer Anschaulichkeit schlecht verstanden werden, sondern unter Umständen gerade wegen ihr?
Worum geht es in dieser Folge?
In dieser Folge geht es um die Studie How Seductive Details Do Their Damage. Auf Deutsch etwa, wie verführerische Details ihren Schaden anrichten. Von Shannon Harp und Richard Mayer, erschienen im Jahr 1998 im Journal of Educational Psychology. Der etwas dramatisch klingende Titel ist wohl durchaus beabsichtigt. Harp und Mayer wollten herausfinden, was passiert, wenn Lernmaterialien absichtlich anschaulicher gestaltet werden. Konkret ging es darum, ob zusätzliche Informationen, die die Anschaulichkeit erhöhen sollen, Erinnern und Verstehen tatsächlich verbessern. Bevor wir uns die Studie ansehen, muss ich zunächst klären, was in der Pädagogik überhaupt mit Anschaulichkeit gemeint ist. Der Begriff wirkt ja recht selbstverständlich, ist es aber wie so oft nicht. In der didaktischen Tradition bezeichnet Anschaulichkeit eine bestimmte Form der Darstellung von Lerninhalten. Ein Sachverhalt wird nicht nur sprachlich beschrieben, sondern durch konkrete Inhalte so präsentiert, dass Lernende sich etwas vorstellen können. Begriffe sollen an wahrnehmbare oder vorstellbare Inhalte gebunden werden. Unterricht soll also nicht alleine über abstrakte Aussagen erfolgen, sondern über Darstellungen, die mentale Bilder ermöglichen. Typische Mittel sind etwa illustrative Geschichten, anschauliche Einzelbeispiele, Analogien, Bilder oder zusätzliche Informationen, die den Inhalt greifbarer erscheinen lassen. Und genau an dieser Stelle setzt die Studie von Harp und Mayer an. Sie untersucht die didaktische Annahme, dass das zusätzliche Konkretisieren und Ausschmücken einer Erklärung das Erinnern und Verstehen verbessert. Die Grundannahme, die Harp und Mayer überprüfen wollten, wird in der Pädagogik in der Regel einfach vorausgesetzt. Lernende verstehen Inhalte besser, wenn die Beispiele konkret und lebensnah sind, wenn man etwas direkt beobachten kann und wenn der Stoff nicht einfach trocken präsentiert wird. Die Studie gilt als eine klassische und sehr einflussreiche Untersuchung der Instruktions- und Lernpsychologie und soweit ich weiß, als die erste experimentelle Demonstration des sogenannten Seductive Details-Effekts.
Warum sind diese Forschungsergebnisse für Lehrerinnen und Lehrer interessant?
Für Lehrerinnen und Lehrer ist diese Studie vor allem deshalb interessant, weil Anschaulichkeit mit Sicherheit zu den wichtigsten Gestaltungsprinzipien von Unterricht zählt. Sie wird manchmal sogar als allgemeines Qualitätsmerkmal guten Unterrichts aufgefasst. Dazu später mehr. Das Prinzip der Anschaulichkeit wird einem Unterricht gegenübergestellt, der zu theoretisch oder zu abstrakt bleibt. Anschaulichkeit fungiert hier gewissermaßen als Brücke zwischen fachlichem Inhalt und Lernenden. Sie soll das gedanklich Schwerfassbare in etwas Vorstellbares überführen. Die Studie ist deshalb so interessant, weil sie genau diesen Punkt zum Gegenstand einer systematischen Untersuchung macht. Für Lehrkräfte ist dies auch deswegen bedeutsam, weil Entscheidungen über Anschaulichkeit ständig getroffen werden, häufig, intuitiv und ohne explizite Kriterien. Es geht eben um eine sehr allgemeine und für viele sicherlich relevante Grundsatzfrage der Unterrichtsgestaltung. Welche Rolle spielt Veranschaulichung beim Lernen? Wann ist sie hilfreich? Und wann möglicherweise eben auch nicht?
Was wurde genau erforscht?
Beginnen wir mit der Forschungsfrage. Diese lautete: Was geschieht, wenn ein bereits verständlich dargestellter Lerninhalt zusätzlich durch weitere Veranschaulichungen ergänzt wird? Oder anders formuliert, wird ein Lerngegenstand besser verstanden, wenn man ihn anschaulicher macht? Die Autorin und der Autor verwendeten zur Untersuchung dieser Forschungsfrage ein kontrolliert randomisiertes experimentelles Design. Es wurde also unter standardisierten Bedingungen eine Experimentalgruppe mit einer Kontrollgruppe verglichen. Und dann wurde geprüft, ob zwischen den beiden Gruppen überzufällige Unterschiede auftreten. Die Teilnehmenden wurden dabei zufällig den beiden Gruppen zugeteilt, deswegen randomisiert. Die Stichprobe bestand aus 81 College-Studentinnen und Studenten. In einem ersten Experiment sollten die Versuchspersonen einen naturwissenschaftlichen Sachtext über die Entstehung von Blitzen lesen. Der Text beschrieb schrittweise die physikalischen Vorgänge in einer Gewitterwolke. Auf- und Abwinde, die Trennung elektrischer Ladungen sowie die anschließende Entladung in Form eines Blitzes. Ziel war nicht das Auswendiglernen einzelner Fakten, sondern das Verstehen eines zusammenhängenden kausalen Prozesses. Die Kontrollgruppe erhielt eine nüchterne Version des Textes, die ausschließlich diejenigen Informationen enthielt, die zum Verständnis der Blitzentstehung notwendig waren. Die Experimentalgruppe las denselben Erklärungstext, zusätzlich jedoch mehrere eingefügte Kästen mit weiteren veranschaulichenden Informationen. Diese Zusatztexte enthielten etwa Berichte über Blitzunfälle, ungewöhnliche Einzelfälle oder zusätzliche Fakten über Blitze. Die Inhalte waren sachlich korrekt und thematisch passend, erklärten jedoch den physikalischen Prozess nicht weiter. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Gruppen bestand also darin, dass die Experimentalgruppe neben der eigentlichen Erklärung zusätzliche anschauliche, aber für das Verständnis nicht erforderliche Informationen erhielt. Nach der Lektüre bearbeiteten die Versuchspersonen mehrere Aufgaben. Zunächst sollten sie frei wiedergeben, was sie aus dem Text behalten hatten. Anschließend beantworteten sie Verständnisfragen, die prüften, ob sie die Entstehung eines Blitzes erklären konnten. Schließlich bearbeiteten sie Transferaufgaben, bei denen sie ihr Wissen auf neue Situationen anwenden sollten. Dabei sollten sie Vorhersagen treffen oder Begründungen formulieren. Die Auswertung erfasste damit nicht nur das Erinnern einzelner Informationen, sondern vor allem, ob die Lernenden ein kohärentes mentales Modell des beschriebenen Vorgangs aufgebaut hatten. In einem zweiten Experiment variierten Harp und Meyer zusätzlich die Position der veranschaulichten Zusatzinformationen. In einer Bedingung waren sie, wie im ersten Experiment, in den laufenden Text eingefügt. In einer weiteren Bedingung wurden dieselben Informationen erst am Ende des Textes präsentiert. Auf diese Weise sollte geprüft werden, ob die bloße Unterbrechung des Textflusses oder die inhaltliche Wirkung der Zusatzinformationen für die möglichen Unterschiede im Verständnis verantwortlich war. Aufbau und Testverfahren entsprachen ansonsten dem ersten Experiment.
Was sind die zentralen Ergebnisse?
Die Auswertung ergab ein für viele möglicherweise überraschendes und sogar kontraintuitives Muster. Die zusätzliche Veranschaulichung verbesserte das Lernen nicht. Sie verschlechterte es. Beim freien Wiedergeben des Textinhalts erinnerten sich die Versuchspersonen der Kontrollgruppe, also die ohne Zusatzmaterial, an mehr erklärungsrelevante Aussagen. Entscheidend war jedoch das Verständnis. In den Verständnis- und in den Transferaufgaben konnten sie den Vorgang der Blitzentstehung deutlich besser erklären und auf neue Situationen anwenden. Der Unterschied zeigte sich also gerade bei den Transferaufgaben, also dort, wo geprüft wurde, ob ein tragfähiges Verständnis des physikalischen Prozesses aufgebaut worden war. Die Lernenden der Experimentalgruppe, also die mit den zusätzlichen Veranschaulichungen, konnten den Ablauf der Blitzentstehung deutlich seltener korrekt erklären und machten häufiger Fehler in den kausalen Zusammenhängen. Sie erinnerten einzelne Informationen, verstanden den Zusammenhang jedoch schlechter. Gleichzeitig trat ein zweiter interessanter Effekt auf. Die Zusatzinformationen wurden sehr gut erinnert. Viele Versuchspersonen gaben detailliert die beschriebenen Blitzunfälle oder kuriosen Einzelfälle wieder, während zentrale Bestandteile der physikalischen Erklärung fehlten oder eben falsch miteinander verknüpft wurden. Die ergänzte Version erhöhte also die Erinnerbarkeit einzelner Inhalte, verschlechterte jedoch das Verständnis des zu erklärenden Zusammenhangs. Dieses Muster bezeichneten die Forschenden als Seductive Details-Effekt. Inhaltlich korrekte, aber für das Verständnis nicht notwendige Zusatzinformationen beeinträchtigen die Verarbeitung der eigentlichen Erklärung. Und jetzt stellt sich natürlich auch die Frage nach der Ursache des Effekts. Harp und Meyer hatten drei Möglichkeiten angenommen. Erstens, die Details könnten Aufmerksamkeit ablenken. Das bezeichneten sie als Ablenkungshypothese. Sie könnten zweitens den Gedankengang beim Lesen unterbrechen. Die Unterbrechungshypothese, oder sie könnten drittens die inhaltliche Verarbeitung auf eine ungeeignete Struktur ausrichten, die Umleitungshypothese. Und hier setzte jetzt das zweite Experiment an. Die Zusatzinformationen wurden nun nicht mehr in den laufenden Text eingefügt, sondern in einer Bedingung erst am Ende präsentiert. Wären Ablenkung oder Unterbrechung entscheidend, hätte sich der Effekt deutlich verringern müssen, weil der Aufbau der Erklärung nicht mehr gestört wurde. Das trat jedoch nicht ein, auch wenn die zusätzlichen Informationen erst nach der Erklärung gelesen wurden, blieb das Verständnis schlechter. Damit konnten Ablenkung und Unterbrechung als Hauptursache weitgehend ausgeschlossen werden. Die Befunde sprechen vielmehr für die dritte Erklärungshypothese. Die Zusatzinformationen verändern, worauf die Lernenden beim Lesen ihre Aufmerksamkeit richten. Sie organisieren ihr Verständnis um die interessanten Einzelfälle statt um den erklärten Zusammenhang. Die Lernenden lernen also nicht weniger, sie lernen etwas anderes. Anschaulichkeit kann nützlich sein, aber irrelevante Anschaulichkeit schadet.
Was bedeuten die Ergebnisse für Schule und Unterricht?
Die Studie stellt nicht in Frage, dass Anschaulichkeit hilfreich sein kann. Sie zeigt jedoch, dass es auch schädliche Formen von Anschaulichkeit gibt. Einer der bekanntesten pädagogischen Autoren populärwissenschaftlicher Sachbücher, Herbert Gudjons, erklärt, Unterricht dürfe sich nicht in verbalen Vermittlungsformen erschöpfen. Anschaulichkeit solle Lerninhalte vorstellbar machen und den Zugang zu Sachverhalten erleichtern. Die Studie von Harp und Meyer zeigt jedoch, Anschaulichkeit erfordert eine Entscheidung, deren Wirkung davon abhängt, worauf sie die gedankliche Verarbeitung richtet. Unterricht kann sehr anschaulich sein und dennoch wenig Verständnis erzeugen. Ein Grundproblem liegt sicherlich darin, dass Verständnis nicht beobachtbar ist. Beobachtbar sind nur Verhaltensindikatoren, Beteiligung, emotionale Reaktionen, interessiertes Nachfragen oder das Erinnern von Beispielen. Wenn Schülerinnen und Schüler aufmerksam zuhören, lebhaft reagieren oder sich später an eine Geschichte erinnern, wirkt das wie ein verlässliches Zeichen erfolgreichen Lernens. Tatsächlich zeigen diese Signale jedoch in erster Linie, dass etwas kognitiv verarbeitet wurde. Nicht unbedingt, dass das fachlich Entscheidende kognitiv verarbeitet wurde. Die Studie macht recht schön sichtbar, warum diese Verwechslung entsteht. Anschauliche Zusatzinformationen binden Verarbeitungskapazität. Lernende denken darüber nach, stellen sich Situationen vor, verknüpfen sie mit Vorwissen und speichern sie dauerhaft ab. Es findet nicht weniger Informationsverarbeitung statt, sondern Informationsverarbeitung am falschen Gegenstand. Damit erklärt sich dann auch ein vertrautes Phänomen aus dem Schulalltag. Schülerinnen und Schüler erinnern sich oft zuverlässig an spektakuläre Demonstrationen, Experimente oder unterhaltsame Episoden, können aber den zugrunde liegenden Zusammenhang kaum erklären. Die Erinnerung an den Unterricht ist vorhanden, das Verständnis des Inhalts jedoch nicht. Und da haben wir sie nun, die praktische Bedeutung. Unterricht wird nicht automatisch verständlicher, wenn man zusätzliche, nicht zum Verständnis beitragende Elemente ergänzt, sondern dadurch, dass man das Wesentliche klarer erkennbar macht. Jede zusätzliche Darstellung, jedes Beispiel und jede Illustration ist daher auch eine riskante fachliche Entscheidung. Sie kann den Blick auf den Gegenstand schärfen, sie kann ihn aber auch verdecken. Ein Beispiel. Nehmen wir die Erklärung von Luftdruck. Man kann dazu eine spannende Geschichte erzählen, etwa von Bergsteigern, die in großer Höhe Nasenbluten bekommen. Das ist anschaulich und bleibt im Gedächtnis, aber man kann die Geschichte verstehen, ohne den Begriff Luftdruck wirklich zu verstehen. Oder man zeigt ein mit Wasser gefülltes Glas, das mit einer Karte abgedeckt und umgedreht wird, und das Wasser bleibt im Glas. Diese Situation ist ebenfalls anschaulich, aber hier reicht Anschauen nicht aus. Um zu erklären, warum das funktioniert, müssen Lernende den Luftdruckbegriff verstanden haben. Und der Unterschied ist eben entscheidend. Eine Veranschaulichung hilft beim Lernen, wenn man sie ohne den Fachgedanken nicht erklären kann. Sie wird problematisch, wenn sie auch ohne ihn verständlich unerinnerbar bleibt. Wer Anschaulichkeit als allgemeines Unterrichtsprinzip auffasst oder sogar als Prinzip der Unterrichtsqualität, der übersieht, dass Veranschaulichungen nicht nur unterstützen, sondern auch steuern, was Lernende überhaupt verarbeiten. Jede zusätzliche Darstellung lenkt Aufmerksamkeit und beansprucht kognitive Verarbeitung. In wissenschaftlichen Modellen der Unterrichtsqualität taucht Anschaulichkeit als eigenes Merkmal deswegen auch nicht auf. Sie ist ein Oberflächenmerkmal, entscheidend für Lernerfolge sind aber Tiefenstrukturen des Unterrichts. Kennen Sie, wenn Sie Folge 2 der ersten Staffel gehört haben. Solche Tiefenstrukturen sind etwa kognitive Aktivierung und sie beschreiben nicht, wie Unterricht aussieht, sondern was er gedanklich bei Lernenden auslöst. Veranschaulichungen können kognitive Aktivierung unterstützen, nämlich dann, wenn sie den fachlichen Zusammenhang sichtbar machen und Lernende dazu bringen, über genau diesen Zusammenhang nachzudenken. Sie können kognitive Aktivierung aber eben auch behindern, wenn sie die gedankliche Verarbeitung auf Nebenaspekte lenken. Anschaulichkeit wirkt nicht direkt, sondern indirekt über die Richtung der kognitiven Verarbeitung.
Gibt es zu dem Thema noch mehr Forschung?
Die Befunde von Haab und Meyer wurden in den folgenden Jahren mehrfach in unterschiedlichsten Kontexten bestätigt. In einer Meta-Analyse von Ray aus dem Jahr 2012 wurden zahlreiche experimentelle Studien zum Seductive Details-Effekt zusammengefasst und in verschiedenen Kontexten wurde der von Haab und Meyer identifizierte Effekt immer wieder bestätigt. Auffällig war hier, dass vor allem Lernende mit geringem Vorwissen betroffen sind. Ein verwandtes Ergebnis zeigte die Studie von Kaminski, Slautsky und Heckler aus dem Jahr 2008 zum Mathematiklernen. Schülerinnen und Schüler lernten ein mathematisches Prinzip entweder anhand konkreter lebensnaher Beispiele oder anhand abstrakter Darstellungen. Zunächst konnten beide Gruppen die Aufgaben lösen. Bei neuen Aufgaben, die ein Übertragen des Prinzips erforderten, schnitt jedoch die Gruppe mit den abstrakten Darstellungen deutlich besser ab. Die konkreten Beispiele hatten das Denken an den spezifischen Kontext gebunden, statt die zugrunde liegende Struktur zu verdeutlichen. Einen weiteren wichtigen Anschlussbefund liefert die Arbeit von Alter und Oppenheimer aus dem Jahr 2009 zur sogenannten Verarbeitungsflüssigkeit. Die Autoren zeigen, dass Menschen ihr eigenes Verständnis danach einschätzen, wie leicht sich Informationen verarbeiten lassen. Material, das sich klar, angenehm und mühelos lesen und verfolgen lässt, wird als besser verstanden erlebt, unabhängig davon, ob es tatsächlich besser behalten oder angewendet werden kann. Anschauliche Darstellungen erhöhen daher zuverlässig das Gefühl, etwas verstanden zu haben, ohne dass dies ein verlässlicher Indikator für tatsächliches Lernen wäre. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Die Ergebnisse von Harp und Meyer widersprechen der verbreiteten Annahme, dass zusätzliche Veranschaulichungen das Verstehen eines Inhalts grundsätzlich erleichtern. Lernzielirrelevante Konkretisierungen können die Verarbeitung der zentralen Erklärung sogar beeinträchtigen. In diesem Sinne lässt sich auch der klassische didaktische Gedanke bei Comenius genauer verstehen. Anschaulichkeit meint nicht die Anreicherung von Unterricht mit möglichst vielen Beispielen und Eindrücken, sondern das Sichtbarmachen des Gegenstandes selbst. Die Studie von Harp und Meyer macht dies mit Hilfe eines rigorosen Versuchsdesigns deutlich. Und deswegen handelt es sich aus meiner Sicht um eine Studie, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte.
Psychologie fürs Klassenzimmer. Forschung zu Schule und Unterricht, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte. Bis zum nächsten Mal.